Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Mückes Mikromedizin. Da sind wir wieder, die beiden Boys von nebenan. Der Mann mit dem gefährlichen Halbwissen und der Mann, der alles über Medizin weiß. Professor Martin Mücke.
Hallo Daniel.
Hallo lieber Martin.
Also es gibt so viel zu wissen in der Medizin. Ich weiß nur einen ganz kleinen Bruchteil.
Ja, wie heißt das so schön? Du weißt zumindest, wo man nachguckt, ne?
Ja, das muss man sowieso wissen, gerade in der Medizin und bei den seltenen Erkrankungen sowieso.
Genau. Und man muss immer offen sein und sich alles genau anschauen und darf nie sich darauf zurückziehen, dass man ja alles weiß und nicht mehr lernen muss, sondern immer weiter lernen und immer wieder die Bücher zur Hand nehmen und mit Kolleginnen und Kollegen reden, so wie du das machst.
Genau. Worüber sprechen wir denn heute?
Naja, nach dieser sehr beschwingten Begrüßung sprechen wir über ein Thema, was für Betroffene ganz und gar nicht beschwingt und lustig ist. Es geht um eine Krankheit, der man tausend Gesichter nachsagt. Mhm. Das klingt fast wie so ein rätselhaftes Märchen, wobei rätselhaft leider auch stimmt, weil man längst nicht alles weiß über die Ursachen. Wir reden heute über die Multiple Sklerose, mhm, im Volksmund, gerne auch als MS abgekürzt. Ja, die ersten Überlieferungen, ich habe ja ein bisschen dazu gelesen, die ersten Erwähnungen dieser Krankheit gehen zurück bis ins 14. Jahrhundert. Und man spekuliert darüber, dass sie womöglich erstmals in einer isländischen Sage erwähnt wurden, die Symptome. Ich habe nur eine grobe Idee, was Multiple Sklerose genau ist. Ich habe zwar eine sehr gute Freundin, die auch daran leidet seit der Geburt ihres Kindes, mhm, das mittlerweile erwachsen ist. Aber du kannst sicherlich noch mehr Licht ins Dunkel bringen und ein paar dieser Rätsel lösen für uns. Erzähl doch mal ein bisschen darüber, was ist denn Multiple Sklerose eigentlich genau?
Ja, wir haben tatsächlich bei uns in der Praxis einige Patienten mit Multiple Sklerose oder kurz MS, hast du ja vorhin schon gesagt, oder auch Enzephalomyelitis genannt oder Enzephalomyelitis disseminata, wenn man genau ist. Und das ist eine chronische neurologische Krankheit, bei der es zur Entzündung des zentralen Nervensystems kommt. Mhm. Das kann man so ganz platt mal sagen, ne?
Mhm. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie so Stromkabel, ne, wo die Isolierschicht einfach zerstört wird. Wobei die Stromkabel, die leiten in diesem Fall unsere neurologischen Impulse. Das sind unsere Nervenstränge, mhm, richtig?
Ganz genau. Also das Immunsystem, also wenn du zum Beispiel die MS hättest, wäre es so, dass das Immunsystem diese Isolierschicht der Nervenstränge angreift und die auch dann entsprechend zerstören kann. Mhm. Und die Nerven werden dadurch porös und bilden sich dann zurück.
Und da bilden sich richtig auch Narben, ne? So Narbengewebe.
Mhm. Narbengewebe, und die können Impulse dann nicht weiterleiten, oder dadurch können Impulse nicht weitergeleitet werden, was dann sozusagen das Stromnetz unterbricht.
Mhm. Um bei dem Bild zu bleiben, ne? Wie viele Menschen sind denn eigentlich, weiß man sicherlich, wie viele Menschen sind diagnostiziert weltweit?
Ja, die letzten Zahlen, die ich so im Kopf habe, sind so fast 2,9 Millionen Menschen, die weltweit von dieser Autoimmunerkrankung betroffen sind. Und die Diagnose wird jährlich mehr als 15.000 Mal gestellt. Mhm. Und insgesamt hat sich die MS in den letzten Jahren einfach auch schon vermehrt, muss man sagen.
Ist auf dem Vormarsch, muss man sagen, was natürlich auch nochmal die Frage aufwirft, inwieweit unsere Lebensweise auch vielleicht mit eine Rolle spielt.
Ja, die Frage ist halt, ist das jetzt wirklich so, dass das jetzt vermehrt vorkommt, oder diagnostiziert man das einfach besser? Mhm. Also ich glaube, da gibt es viele Wahrheiten. Mhm. So richtig ist ja auch nicht geklärt, was hier diese Erkrankung dann auch auslösen kann, ne?
Wir haben ja oft schon in unserem Podcast über die Geschlechterverteilung von Erkrankungen gesprochen. Auch hier muss man wieder sagen, sind die Frauen leider benachteiligt. Die trifft es, glaube ich, doppelt so häufig.
Ja.
Das ist schon ein riesiger Unterschied, ne?
Ja. Und die Erkrankung wird so im Peak zwischen dem 15. und 40. Lebensjahr festgestellt. Mhm. Und nach wie vor muss man sagen, ist die MS immer noch nicht heilbar. Mhm. Wobei, wenn MS diagnostiziert und therapiert wird, dann lässt sich halt das Fortschreiten der Erkrankung aufhalten und die Symptome dann dadurch auch lindern.
Zumindest in vielen Fällen, ne? Was sind denn häufig die ersten Symptome? Mhm. Also ich weiß das von der Freundin, bei der war es tatsächlich so, dass die auf einmal Schwierigkeiten mit den Augen hatte. Ja. Und die wurde auch tatsächlich erst vom Augenarzt lange untersucht, bis dann irgendwann herauskam, sie hat MS.
Genau, also man hat diese Sehstörung und auch Sensibilitätsstörung auch auf der Haut.
Wie kann man sich das vorstellen? Das ist wie so ein Kribbeln auch, also wie so ein...
Kribbeln bis hin zu Lähmungserscheinungen, die als erste Anzeichen dann auch auftreten. Mhm. Aber beim Sehen auch das Verschwommen oder Doppelsehen. Mhm. Und dann treten halt weitere Symptome im Verlauf auf, also wie Gleichgewichtsstörung, keine Kontrolle über die Blase und den Darm zu haben. Mhm. Dann die schnelle Erschöpfung oder auch Fatigue genannt, ne? Mhm. Konzentrationsschwächen, die auftreten können, Lähmung, Zittern und Spastiken, Schlafstörungen, die eine große Rolle spielen und aber auch sexuelle Funktionsstörungen.
Logischerweise, weil ja die Nervenübertragung
gestört ist,
ne? Mhm. Und das auch da natürlich dann Einfluss drauf hat.
Ja, und dann aber auch Depressionen, die eine große Rolle spielen, ne? Mhm. Ja, MS lässt sich aber in zwei Typen einteilen. Das kann man vielleicht noch mal ganz kurz sagen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben eine schubförmige, sogenannte remittierende Multiple Sklerose, kurz RRMS. Mhm. Und davon sind circa 85-90% der MS-Patientinnen betroffen.
Also die meisten.
Genau. Mhm. Und die kommt in Schüben, ne? Und im Anfangsstadion der MS können sich Symptome wieder zurückbilden. Mhm. Und ist die MS dann weiter fortgeschritten, bleiben die Symptome dann oft erhalten und neue Beschwerden kommen dann hinzu und halten für mindestens 24 Stunden an.
Das ist tatsächlich aus eigener Erfahrung immer so die große Sorge bei jedem Schub, was bleibt. Mhm.
Ja, ja gut, da muss man sagen, in der Hälfte dieser Fälle geht die MS nach 10 bis 15 Jahren in ein fortschreitendes Stadium über. Ne? Mhm.
Dann hat man nicht mehr diese massiven Schübe, wo man dann teilweise wirklich nicht mehr laufen kann, sondern es ist dann eine langsam voranschreitende Entwicklung, kann man das so sagen?
Ja, kann man sagen. Ja, und dann gibt's halt ja noch die primär progrediente MS, kurz PPMS.
Die ist seltener, logischerweise.
Genau, das ist die seltenere Verlaufsform. Kannst du rechnen, ne? Wenn wir vorhin von 90% gesprochen haben,
10%.
Sind das so zwischen 10-15% der Betroffenen. Mhm. Und die trifft nicht in Schüben auf, sondern ist eher schleichend und ein voranschreitender Prozess. Ne? Und es gibt so eine Drittelregel bei MS-Patienten, was Beschwerden angeht. Also ein Drittel hat kaum Probleme, ein Drittel hat neurologische Beeinträchtigungen, die das allgemeine Leben auch beeinflussen. Und ein weiteres Drittel hat große neurologische Defizite dann. Ne?
Da reden wir dann aber auch wirklich davon, dass man zum Beispiel seinen Job nicht mehr ausüben kann oder sogar auf Pflege dauerhaft angewiesen ist, ne, bei diesem Drittel. Mhm. Ich hätte zum Beispiel auch nicht gedacht, dass teilweise schon in der Pubertät so eine Diagnose gestellt wird. Du hast ja gerade gesagt, zwischen 15 und 40, das habe ich vorher so nicht gewusst. Wie lässt sich denn, du hast ein paar Symptome jetzt genannt, aber wie lässt sich denn diagnostisch eigentlich eine MS feststellen?
Ja, also zunächst sollte, also ich kann es ja nicht oft genug betonen, eine ausführliche Anamnese stattfinden, also ein Gespräch zwischen Patient und Arzt. Mhm. Also Familienerkrankungen sollten abgefragt werden, die eigene Krankheitshistorie, Überblick über Medikamente und Allergien sollten dann erfasst werden. Und nachdem dann die Hausärztin eine neurologische Untersuchung durchgeführt hat, und da vielleicht schon dann auch Auffälligkeiten gesehen hat, ist es dann wichtig, auch bildgebende Verfahren wie zum Beispiel das MRT oder das CT zur Rate zu ziehen sozusagen, weil das kann halt auch Aufschluss zu Entzündungsherden geben, die durch Veränderungen im Gehirn sichtbar werden. Ne?
Also dazu braucht man ja dann wahrscheinlich in einem gewissen Abstand, sollte man dann so Vergleichsbilder wahrscheinlich machen.
Ganz genau, ja. Genau, es gibt auch Fälle, da zeigt sich die MS ausschließlich im Rückenmark und wird nicht gefunden, wenn man sich nur das Gehirn ansieht. Mhm. Hier ist es dann halt auch wichtig, vernünftig zu gucken. Ne?
Kann man sagen, dass man so ein, ja, eigentlich sich der MS in der Regel über so ein Ausschlussverfahren dann nähert in der Diagnostik?
Ja, kann man sagen. Also es bedeutet, Blutuntersuchungen sind natürlich ebenfalls wichtig, also auch wenn sich dadurch keine MS dann feststellen lässt.
Aber man kann andere Erkrankungen ausschließen dadurch wahrscheinlich, ne, und wegstreichen.
Genau, also Laborwerte können dir sagen, gibt es vielleicht andere Dinge, die da eine Rolle spielen. Ne? Mhm. Und es gibt halt auch die Möglichkeit einer sogenannten Lumbalpunktion.
Aua.
Da wird dann Nervenwasser entnommen und diese dann untersucht. Und da guckt man dann auf spezielle Eiweiße. Um dann halt auch so Rückschlüsse auf die Leitfunktion der Nerven dann zu bekommen.
Kannst du dazu ganz kurz noch mal was sagen? Weil ich glaube, das ist für ganz viele Menschen, die das hören, wirklich so ein ganz große Angst, diese Lumbalpunktion. Kannst du diese Angst so ein bisschen nehmen? Das ist ja im Prinzip wirklich so, dass da mit einer Nadel Nervenwasser aus der Wirbelsäule entnommen wird, ne?
Ja.
Kann man das betäuben vor dem Einstich?
Ja, also die Lumbalpunktion wird ja üblicherweise unter lokaler Betäubung durchgeführt.
Das ist schon mal gut.
Also der Patient liegt dann dabei entweder in Seitenlage mit angezogenen Knien, also so eine fötale Position.
Embryonalstellung, ja.
Oder sitzt dann halt gebeugt nach vorne, ne? Und beide Positionen helfen dann, den Raum zwischen den Lendenwirbeln zu erweitern, um den Zugang dann halt auch für die Nadel sozusagen dann zu erleichtern, ne? Und diese spezielle Nadel wird dann zwischen zwei Lendenwirbel vorsichtig in den Wirbelkanal eingeführt. Und dann wird der sogenannte Liquor gewonnen.
Das ist diese Flüssigkeit.
Also wenn man einmal in diesem Wirbelkanal drin ist, fließt der Liquor durch die Nadel.
Okay. Hast du das selber schon mal durchgeführt?
Ja. Und wird dann in so sterilen Röhrchen gesammelt, ne?
Aber es ist erträglich.
Das ist erträglich. Also vielleicht aber da auch nochmal darauf hingewiesen, also das ist ja trotzdem nicht ganz ohne Risiken. Und Nebenwirkungen sozusagen, also häufig treten da Kopfschmerzen danach auf, nach der Lumbalpunktion.
Woran liegt das?
Durch den sogenannten Liquorverlust, also wenn du Flüssigkeit da rausnimmst, dann fehlt der und das kann dann zu Kopfschmerz führen.
Temporär. Bildet sich dann ja auch neu wieder, ne? Dieser Liquor, dann, der wird ja nachproduziert.
Ja, aber es gibt auch das sogenannte Liquorverlustsyndrom. Wenn da beispielsweise dieser Liquorkanal nicht richtig verschlossen wird oder nicht richtig schließt, dass da immer wieder Liquor austritt sozusagen.
Oh Gott.
Dann kann das auch ein, ja, längerfristiges Problem darstellen.
Also wenn man das wirklich gut macht, dann sind diese Risiken wahrscheinlich im Promillebereich, oder?
Ja. Also nach einer Lumbalpunktion raten wir den Patienten dann vor allen Dingen, dass sie sich einige Stunden flach hinlegen, um Kopfschmerzen dann zu minimieren und auch die Heilung zu fördern. Flüssigkeitsaufnahme wird empfohlen, um den Liquor, der während des Verfahrens ja quasi entfernt wurde, zu ersetzen. Ja, aber man muss einfach sagen, die Lumbalpunktion ist eines der wichtigsten diagnostischen und therapeutischen Werkzeuge, die man zum Beispiel auch in der Neurologie, aber auch in anderen medizinischen Fachgebieten hat.
Ja, wir hatten es auch schon in Fällen von unglaublich krank.
Ja.
Wenn die Diagnose jetzt feststeht, im Idealfall relativ rasch, gibt es ja diverse Therapiemöglichkeiten, die es einem als Patienten möglich machen, mit MS zu leben.
Ja.
Was sind die Möglichkeiten, die es gibt, um MS zu behandeln?
Also wir haben die sogenannte Schubtherapie. Die führt man durch mit hochdosierten Cortison. Und das soll dann die Entzündungsreaktion im zentralen Nervensystem sozusagen unterbinden. Und damit dann halt die Symptome abklingen lassen. Und da muss man sagen, bei der Hälfte der Betroffenen hilft auch eine sogenannte Blutfäsche. Die sollte allerdings nur eingesetzt werden, wenn diese Cortisongabe nicht erfolgreich ist.
Blutwäsche heißt wirklich Dialyse eigentlich?
Ja.
Okay, und das ist aber dann auch ein wiederkehrender Prozess. Das heißt, das muss dann auch häufiger gemacht werden, um diese entzündungsauslösenden, ja, was ist das überhaupt, was das dann auslöst, was da rausgewaschen werden kann?
Naja, das sind ja Immunprozesse, ne?
Mhm.
Und deswegen ist halt auch der zweite Ansatz zum Beispiel das Thema der Immuntherapie, also dass man dann halt auch mit immunmodulierenden Medikamenten versucht, das Immunsystem im Schach zu halten. Und da ist es aber wichtig, auch zu wissen, dass viele dieser Medikamente dann nicht wirklich so super gut vertragen. Also das muss also engmaschig auch ärztlich überwacht werden. Und dann halt dieses Thema der erhaltenen Therapie oder Physiotherapie, Ergotherapie, die dann hilft.
Okay, also da geht es auch darum, also degenerativen Aspekten der Erkrankung entgegenzutreten, ne?
Ja, also diesen Spastiken, den Zittern in Armen und Beinen und so weiter, ne? Wenn man sich mit MS-Patientinnen unterhält, dann sagen die häufig auch, also Ruhe tut gut, abgedunkelte Räume, wenige Reize, die einen triggern, viele machen Meditation und so weiter.
Also Klangtherapie, glaube ich, ne?
Ja.
Und Aromatherapie.
Ja, also da gibt es einen Blumenstrauß an verschiedenen Möglichkeiten der Therapien mittlerweile. Und die Forschung ist da ja auch dran.
Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Und das ist im Übrigen auch eine Sache, die ich sehr an dir schätze, dass du auch immer wieder über den Tellerrand schaust und nicht nur sagst, hey, Schulmedizin, super, alles nur mit schulmedizinischen Ansätzen, sondern dass du durchaus auch immer wieder offen bist für, es ist eigentlich auch schon so ein blödes Wording, alternative Therapieform, aber dass du einfach offen bist für Meditation zum Beispiel oder Aromatherapien. Also alles, was letzten Endes, alle Mosaiksteine, die da hinzugefügt werden können, die einfach eine Verbesserung des Allgemeinzustandes einer kranken Person begünstigen, sollte man halt auch in Betracht ziehen. Ne?
Ja.
Jetzt haben wir ja gerade auch drüber gesprochen. Ich habe das nochmal sehr explizit gelesen und fand das auch echt erschütternd, nämlich die Hälfte aller MS-Patienten leiden, wer kann es ihnen verübeln, an Depressionen. Das ist aber eine enorme Zahl, 50%. Diese psychischen Begleiterscheinungen bei MS, kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen? Das wäre jetzt so meine dritte Frage zum Thema.
Also die MS ist eine Krankheit mit dem höchsten Depressionspotenzial, muss man einfach sagen.
Mhm.
Bei einer MS mit schwerem Verlauf liegt das Depressionsrisiko sogar bei 70%. Und das ist ja schon super viel.
Okay, wow. Aber man versteht es auch, ne? Weil es ist ja wirklich so massiv, also es beeinträchtigt.
Ja, mentaler Stress und so weiter. Also die haben ja seit der Diagnose meistens dann so einen ganz starken mentalen Stress.
Mhm.
Und die Symptome werden zur Belastung, also nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Menschen um einen herum. Wie es zum Beispiel bei der totalen Erschöpfung der Fall ist. Also wenn jemand so eine Fatigue hat, ne? Und du dann halt auch als, weiß ich nicht, Ehemann, Ehefrau nichts mehr mit der Person anfangen kannst, das ist ja dann auch für eine Beziehung eine große Belastung und auch für die Betroffenen natürlich auch. Ne?
Mhm.
Ja, und die Betroffenen, das muss man einfach auch hier nochmal sagen, die sind durch die Symptome einfach auch stigmatisiert oder ausgeschlossen, weil die Umwelt das nicht so richtig versteht. Wenn jemand sagt, ich bin zu müde und abgeschlagen, ich kann das irgendwie heute nicht oder so, dann verstehen das viele vielleicht auch nicht. Und das befeuert dann natürlich auch den Stress der Seele. Ne?
Ja, und wir wissen ja beide, Psyche und Soma. Die Psyche kann natürlich die körperlichen Leiden und Beeinträchtigungen auch noch verschlimmern.
Ja, aber hier auch nochmal wichtig, also Psychotherapie hat ja einen ganz hohen Stellenwert, auch zur Unterstützung einfach. Ne? Das ist super wichtig.
Telefon, da ruft dein Therapeut an.
Nee, ist meine Sekretärin.
Okay.
Daniela, nicht immer hier anrufen, wenn wir aufnehmen.
Ja gut, aber ich meine, Daniela kenne ich mittlerweile auch. Liebe Grüße an Daniela. Und ich kann nur sagen, sie ist ja auch eigentlich ein bisschen wie eine Psychotherapeutin. Ne?
Ja.
Also Assistentin trifft es ja bei weitem nicht. Sie ist ja eigentlich die...
Meine Psychotherapeutin.
Ohne Daniela wärst du Martin. Ich will es nicht aussprechen, aber viele Dinge wären nicht möglich.
Ja.
Also dafür nochmal vielen Dank. Sag mal... Jetzt haben wir ja gerade vor kurzem auch schon mal etwas expliziter und eingängiger über das Mikrobiom gesprochen. Und dabei habe ich ja auch nochmal erfahren, wie wichtig der Darm auch und die Darmgesundheit auch für die psychische Gesundheit ist. Das ist ja mittlerweile nicht nur eine Vermutung, sondern es gibt viele Studien, die den Zusammenhang auch bewiesen haben, die Ergebnisse. Das heißt, auch eine Darmsanierung kann ja im Zweifelsfall die Psyche positiv beeinflussen. Was bedeutet das zum Beispiel für eine Erkrankung wie MS?
Ja, also über Ernährung haben wir ja schon häufiger mal gesprochen.
Mhm.
Das kann halt deutlich auch unterstützen. Das ist auch belegt, dass Menschen mit entzündlichen Krankheiten eine komplett andere Darmflora haben als gesunde Menschen.
Ja.
Da gibt es zum Beispiel von der Uni Basel verschiedene Studien oder Studienprotokolle, auch zum Thema Probiotika wird da geforscht. Und dass die halt auch einen positiven Einfluss auf die Darm-Hirn-Achse haben.
Also heilen wahrscheinlich nicht, aber Wohlbefinden steigern. Was ich zum Beispiel, was mir einfällt,
ganz genau.
Zum Beispiel hoher Fleischkonsum hat ja auch nachweislichen Einfluss auf entzündliche Prozesse. Also das heißt, wenn man unter MS oder an MS leidet, sollte man sich jetzt nicht vielleicht jeden Tag irgendwie ein halb rohes 350 Gramm T-Bone Steak in die Pfanne hauen, ne?
Nee, aber du solltest halt auf die optimale Nährstoffzufuhr achten.
Mhm.
Also dazu gehören halt Omega-3-Fettsäuren, Vitamin B12 und D.
Also Fisch zum Beispiel, Nüsse und sowas. Mhm.
Ja. Und natürlich auch hoher Konsum von Gemüse, wenig Fleisch, du hast es schon gesagt, also antientzündliche Nahrung.
Okay, Herr Professor. Ja, sehr interessant. Ich ziehe mir aus solchen Gesprächen ja dann immer die positiven Aspekte raus und ich glaube auch hier...
Ja, aber wie ich dich kenne, kriege ich dich nicht mehr weg von dem T-Bone Steak.
Wir müssen mal wieder Steak essen gehen.
Ja.
Wirklich, fällt mir dabei ein. Das ist doch ein schönes Ziel.
Oder wir werden beide Vegetarier.
Ja, wir reden beim Steak drüber, okay? Pass auf dich auf, behalt die Nerven und bis bald.
Bis bald, Daniel, mach's gut.
Ciao.
Ciao.
Sie hörten... Mückes Mikromedizin, Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.